Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Lieber Kollege Augstein, sagen Sie mal A. Machen Sie mal den Mund auf und sagen A.
Nee, ich bin froh, wenn Sie den Mund nicht aufmachen, weil bis eben haben Sie mir hier noch so in den Kopfhörer geschmatzt, dass ich dachte, so, das wird mir hier zu intim, unsere kleine Veranstaltung. Zu viel Körpergeräusche.
Ich möchte aber wissen, ob Sie gesund sind.
A.
Oder ob Sie, sehr gut.
A.
Oder ob Sie, Sie sollen nicht singen, Sie sollten nur den Mund aufmachen.
A.
Das ist nämlich so, der Tesla hat ja in Grünheide, nicht weit von Berlin, ein großes, großes Werk gebaut. Das so ungefähr für die halbe Wirtschaftskraft Brandenburgs steht. Und die Chefs dort dachten, Mann, ist der Krankenstand ist so hoch, so viele Leute sind, melden sich hier krank. Und dann sind sie mal zu den Leuten nach Haus gefahren, wahrscheinlich im Tesla.
Böses Faul.
Und nein, vielleicht wollten die auch nur einen Blumenstrauß vorbeibringen. Wer weiß das schon?
Ja, das geht natürlich im
Deutschen. Und da gibt es jetzt eine irre Aufregung bei den Gewerkschaften. Ich verstehe das eigentlich gar nicht.
Gottes Willen, nein, das kann man nicht machen. Ja, ich habe das auch gelesen, mich ein bisschen gewundert, weil ich kann verstehen, wenn man ein kleiner Betrieb ist und man hat das Gefühl, die Angestellten und Angestelltinnen machen nicht mehr so mit, wie man es will und dann greift man zu verzweifelten Maßnahmen und das ist natürlich eine verbotene und verzweifelte Maßnahme. Warum allerdings so ein Weltkonzern sozusagen so etwas macht, das verstehe ich nicht. Vielleicht prallen da ganz unterschiedliche Unternehmenskulturen aufeinander, so die brandenburgische, ich möchte mal sagen, Leistungsmentalität und dann eben so der Spirit, der von Elon Musk ausgeht. Vielleicht passt das auch
einfach. Ja, der hat ja auch mal gesagt, wer nicht auf den, also es wäre jetzt eine schwierige Zeit, auch für, ich glaube, bei Twitter war das dann, dass er ja auch übernommen hätte. Und wer da jetzt nicht bereit sei, auch mal unterm Schreibtisch zu schlafen, um schneller wieder arbeiten zu können und weniger schlafen des Nachts, der sei irgendwie falsch und den könne man auch gut nach Hause schicken. Ja, der hat eine andere Auffassung von Krankheit, Arbeit, Freizeit,
Leistung
und Leben
und von
Leistung. Aber ich meine, es gibt schon einen Grund, warum die Krankenstände jetzt plötzlich so hoch sind, oder? Ich meine, wenn sie sind höher als sonst und es heißt immer, wenn die Krankenstände nur auf das normale Niveau durchschnittliche der Jahre zurückginge, dann würde das die Wirtschaft um 0,5% mehr wachsen.
Ich glaube, es liegt daran, dass das AfD-Wählen so anstrengend ist. Rechts sein ist anstrengend. Vielleicht, weil man sich eben im Widerstand befindet zum Rest des Landes. Es gibt in Deutschland ja nur noch zwei Parteien, das haben Sie mitbekommen. Das hat der AfD-Politiker, der Bundestagsabgeordnete Herr Pohl gesagt. Es gibt nur noch zwei Parteien, die AfD und die anderen. Und wenn man dann sozusagen eben bei der AfD, deshalb sind die in Brandenburg wahrscheinlich alle so viel krank, glaube ich. Überhaupt im Osten. Das ist ja eigentlich ein Ostproblem. Die AfD ist doch in Wahrheit ein Ostproblem.
Mach ich mich damit Schnitt.
Weiterlaufen lassen. Ich lasse mir meine Meinung hier nicht verbieten. Das hier ist ein freier RTL-Sender.
Na, wenn sich der AfD-Kollege und Sie, Entschuldigung, es sich da nicht ein bisschen einfach machen. Die AfD und die anderen Parteien. Die AfD kann sich genauso wenig wie alle anderen Parteien einen Reim darauf machen, was da gerade mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht geschieht. Die nämlich an ihnen vorbei das schon möglich machen aus dem Stand, was der AfD eben aus verdammt guten Gründen verwehrt bleibt, nämlich die Regierungsverantwortung. Das heißt, allen AfD-Wählern wird gerade gezeigt, wenn man sich halbwegs zivilisiert verhält und einen zumindest Grundtatbestand von Menschlichkeit noch mit sich führt im parteipolitischen Gepäck, dann kann man in Ostdeutschland ganz schnell mitregieren, mitbestimmen und sogar einen Dienstwagen kriegen. Und darüber werden sowohl die Funktionäre dieser blauen Truppe nachdenken, als auch die Wähler, die ja für ihre Stimme erst einmal gar nichts kriegen außer Triebabfuhr.
Ich glaube da, also sehr spannendes Thema, tolles Wort, Triebabfuhr. Triebabfuhr ist aber wichtig in der Politik, das meine ich nicht als Sarkasmus. Ich glaube, das spielt echt eine ganz, ganz große Rolle, denen da oben mal zu zeigen, wo praktisch der ostdeutsche Hammer hängt. Und außerdem irren sie sich natürlich, denn die gesamte Vergangenheit der AfD und der von ihr verfolgten Politik zeigt, dass Hartnäckigkeit sich auszahlt, Geduld sich auszahlt. Der stete rechte Tropfen hüllt eben den bundespolitischen Stein. Sie haben jetzt schon einen CDU-Innenminister in Brandenburg, der die Abschaffung des Asylrechts fordert. Wir haben Grenzkontrollen wie in den 80er Jahren. Das alles hätte sich die AfD in ihren kühnsten, feuchtesten Träumen nicht wünschen können. Nein, nein, sie irren sich. Die Leute, die AfD wird in die Regierung kommen mit ihrer immer radikaleren Politikauffassung, lieber Kollege Blome.
Augstein, bleiben wir mal für einen Moment bei dem ersten Teil Ihrer länglichen Einlassung, nämlich dass ja die AfD ohnehin gewonnen habe, weil man ja jetzt die Politik der AfD macht. Das tut man natürlich nur zu einem Bruchteil ihrer Forderungen. Also der eine AfD-Chef des Landes Brandenburg sagte, das Erste, was sie machen würden, wenn sie in die Regierung käme, wäre, dass Asylsuchende im Verfahren nicht mehr auf Volksfeste dürfen. Soweit sind wir nun bei weitem noch nicht mit allem, was die CDU oder wer auch immer gerade fordert. Meine grundsätzliche Frage ist aber die, nehmen wir mal an, die AfD hätte in bestimmten Punkten recht gehabt, weil 2 und 2 halt 4 ist. Also sie hätte in bestimmten Punkten, wie viele andere in anderen Parteien das auch gesagt haben, recht gehabt, dass es so in dieser Form mit dem Zuzug nicht weitergeht und man vielleicht sogar auch über eine Verfassungsänderung diskutieren muss. Das haben Leute in der CDU gesagt, das sagen auch Leute in der SPD, das sagen Leute in der FDP. Lange ist es nicht geschehen, jetzt passiert es. Warum sagen Sie, dass es ausschließlich wegen des Druckes der AfD zustande kommt und mithin einen Sieg für Sie darstellt? Wenn es halt stimmt, dass 2 und 2 4 ist, dann ist es doch egal, ob die AfD das auch sagt.
Die Grenzkontrollen, die jetzt an den deutschen Außengrenzen stattfinden, sind als panische Reaktion auf das Attentat da von Solingen erfolgt und mit dem Blick auf die bevorstehenden Wahlen im Osten, sonst hätte man das gar nicht gemacht. Und übrigens, mir ist es super wichtig und ich würde gerne mich freuen, wenn die Hörerinnen und Hörer an der Stelle mal aufmerken, die Gewerkschaft der Polizei sagt, dass diese Grenzkontrollen bisher überhaupt nicht den gewünschten Erfolg haben. Nein, das ist super wichtig, weil das zeigt, dass sozusagen politische Maßnahmen ergriffen werden von den sogenannten Mitteparteien, die rein populistisch sind, die eine reine Reaktion sind, eine Panikreaktion auf die AfD und die dann aber gar nichts bringen, wo die Experten jetzt schon sagen, und zwar, Entschuldigung, die Gewerkschaft der Polizei, ja, die ist jetzt auch nicht im Verdacht, da besonders nachsichtig zu sein, die sagt, ehrlich gesagt, wir können hier kontrollieren, wie viel wir wollen. Der Migrationsdruck ändert sich dadurch überhaupt nicht. Das bedeutet, das ist aber so, wie ich Ihnen das schon damals gesagt habe, panische, populistische Politikmaßnahmen erzeugen bei der Bevölkerung dann ein noch größeres Frustrationspotenzial, weil man sozusagen in der Realität sich gar nichts ändert, was dann noch mehr einzahlt auf das Konto der AfD. Und dieses Rattenrennen nach unten, auf das haben sich die sogenannten Mitteparteien längst eingelassen. Deshalb hat die AfD schon längst gewonnen. Aber mein Hauptpunkt war, dass sie davon ausgegangen sind, zu sagen, der BSW, die Wagenknecht-Leute sind so halbwegs vernünftig und deshalb sofort in die Regierung gekommen. Und die AfD ist radikal und wird nicht in die Regierung kommen. Und ich sage Ihnen, Sie irren sich. Sie werden mit ihrer Radikalität in die Regierung kommen, weil die Mitteparteien sich dieser Radikalität annähern. Und dann ist es gar nicht mehr so radikal, was die AfD sagt.
Das wäre dann ja so eine Art definitorische Lösung. Das sehe ich nicht so. Ich glaube aber noch einmal, Grenzkontrollen nach Westeuropa, nach Frankreich, Belgien, Niederlande und so weiter, um die es ja jetzt im letzten Schritt ging, konnten in der Form sowieso nicht viel bringen, wie sie angewandt wurden. Denn man hat natürlich ganz stark auch Rücksicht genommen, zum Glück, auf den freien Warenverkehr, auf die Freizügigkeit des Personenverkehrs. Also, wenn man unbedingt wollte, könnte man vielleicht Grenzkontrollen machen und noch viel mehr Leute dabei irgendwie zurückweisen oder abfischen. Aber man hat es in der Abwägung zu den anderen wichtigen Punkten eben nur ganz minimal invasiv eingeführt. Und dann in der Tat bringt es vergleichsweise wenig aus Sicht der Migrationsfrage. Aber überhaupt darüber diskutiert zu haben, ist doch vernünftig und nicht falsch. Das ist ja mein Punkt. Und heißt auch nicht, sich der AfD und ihrer tatsächlich immer zu weiter zunehmenden Radikalität hinzugeben oder sie gar in die Regierung zu nehmen. Das würde keine der anderen Parteien überleben.
Für mich ist die entscheidende Lehre dieser drei Bundestagswahlen im Osten, dass das politische System, so wie wir es kennen, also entweder schon weg ist oder kurz davor ist, in sich zusammenzufallen und eben mit der merkwürdigen, kuriosen, ironischen Wolte, dass ausgerechnet diese Revolution der bundesdeutschen politischen Verhältnisse aus dem Osten kommt. Der Osten nimmt jetzt sozusagen Rache für die ganzen Demütigungen, ja, die der Westen ihm angetan hat und die Milliarden, die eben auch überwiesen wurden. Und tritt sozusagen dem Westen mal so richtig ordentlich, ich möchte fast sagen, zwischen die Beine. Und zwar dahin, wo es echt wehtut. Also die FDP, ja, ein Cornerstone der bundesdeutschen politischen Landschaft seit dem Zweiten Weltkrieg, hat in Brandenburg halb so viele Stimmen bekommen wie die Tierschutzpartei. Die sind praktisch einfach ausgelöscht. Die Grünen praktisch ausgelöscht. Und jetzt merken sie schon, wie die Dominosteine fallen. Die grüne Parteivorsitz ist bereits zurückgetreten. Man wartet jetzt darauf, was macht die FDP, was macht die SPD. Erreicht sozusagen diese Schockwelle aus dem Osten, die Bundesregierung. Bam, bam, bam. Krass, oder?
Sie glauben, der Osten treibt den Westen vor sich her.
Ja, man ex-Oriente Lux, hat man früher gesagt. Ja, aus dem Osten, das Licht jetzt.
Dann müsste man jetzt sagen, als alter Lateiner, ex-Oriente Finis.
Oder Tenebra, die Finsternis. Die Finsternis, Herr Blome. Die Finsternis kommt aus dem Osten.
Keine Ahnung, was aus dem Osten kommt. Ich mag diese Spreewaldgurken sehr gern zum Beispiel. Und so anderes.
Ah, zwei alte weiße Westmänner machen sich über den Osten lustig. Sehen Sie,
deshalb bin ja nicht gezwungen, jetzt das Wahlverhalten von ostdeutschen Mitbürgern und Mitbürgerinnen ernst zu nehmen. Ich lebe in Ostdeutschland. Ich habe meine Stimme in Brandenburg, zwei Stimmen.
Sie leben
abgegeben.
Auch nicht in Ostdeutschland, Entschuldigung, bei aller Liebe. Also Sie leben im Beckgürtel, nicht in Ostdeutschland.
Das ist interessant. Wenn der Osten reich ist oder da, wo er reich ist, da sprechen Sie ihm ab, der Osten zu sein. Das ist jetzt echt eine schräge Denke, wenn ich das sagen darf. Ja. Dann könnten Sie ja in Duisburg-Marxloh, wo niemand verdammt nochmal reich ist, das wäre dann der Osten im Westen und dann haben wir es endgültig.
Ja, ich sag mal, Sie sind diskussionsgeschult, ne? Da haben Sie mich jetzt erwischt, das stimmt. Ne? Das ist interessant, wie Sie das machen. Ganz wie Jelinsch. Ganz wie Jelinsch, der Blume.
Ja, ich kann es halt noch, ich kann es noch. So, Entschuldigung.
Weitermachen.
Also, aber Sie haben ja recht, kommt diese blaue Welle aus dem Osten und schwappt nach Westdeutschland, erste Frage. Und zweite Frage, was funktioniert das Bündnis Sarah Wagenknecht in Westdeutschland genauso toll wie in Ostdeutschland? Bei letzterem habe ich deutliche Zweifel und bei ersterem ehrlich gesagt auch. Und trotzdem haben Sie recht, diese weitwunde, wackelige Regierung ist jetzt wirklich am Ende. Bundesregierung ist jetzt wirklich am Ende. Und dafür, für das bisschen, hat der Osten dann gereicht, ja. Und diese drei Wahlergebnisse.
Dann lassen Sie uns doch jetzt mal, das ist ja mehr Ihr Metier als meins, aber das finde ich in diesem Fall ausnahmsweise mal ganz spannend, die Situation dieser Parteien durchprüfen. Lassen Sie uns doch gerne mit der FDP anfangen, die eben im Osten praktisch zerkrümelt und annihiliert wurde und wo man jetzt immer nicht genau weiß, verlassen die Regierung, ja oder nein? Und ich mache jetzt mal mein kleines Statement hier. Ich würde sagen, wenn die FDP jetzt aus der Regierung geht, wäre das ein Riesenfehler. Wer jetzt zurücktritt, muss nächstes Mal gar nicht mehr antreten.
Den haben Sie sich aber zurechtgelegt, den Satz, oder? Das mit dem Zurücktreten und dem Antreten.
Nee, das habe ich jetzt aus der Lameng hier gemacht.
Toll.
So was kann ich den ganzen Tag, Sie nicht?
Also Sie Metaphernschmied, ich glaube, oder anders, bis vor kurzem hätte ich Ihnen beigepflichtet, oder habe es wahrscheinlich auch, und auch gesagt, Leute, liebe Bundesregierung, ihr seid für 4 Jahre gewählt, jetzt macht gefälligst euren Job und haut nicht vorher in den Sack aus Feigheit oder Faulheit oder Pflichtvergessenheit. Habe aber meine Meinung geändert, muss ich sagen, weil ich das Gefühl habe, und am Beispiel der FDP kann man es ziemlich gut durchdeklinieren, dass diese Regierung zu nichts mehr Relevantem fähig ist, außer zu Wahlkampf. Der hat nun begonnen. Nicht zuletzt auch, weil der CDU-CSU-Kanzlerkandidat gekürt ist, Friedrich Merz, ist ja diese Woche auch noch passiert, sondern eben, weil die Grünen mit neuen Gesichtern an den Start gehen wollen und weil die FDP sich auch nicht besser zu behelfen weiß, als zu sagen, jetzt müssen wir aber wirklich dafür sorgen, dass wir stattfinden und auffallen in der Bundesregierung. Das heißt, der Wahlkampf hat begonnen. Dann lasst ihn doch beginnen und zieht die Wahl auch vor. Da wollen wir jetzt ein Jahr lang Wahlkampf machen.
Ja, aber das ganze Theater, der ganze Zinnober findet ja nicht zum Ihrem Vergnügen statt. Der Politjournalist Nicolas Blome, der im RTL-Tower sitzt und sich freut, dass irgendwas passiert oder dass eben nichts passiert, keine Ahnung. Oder zum Spaß und Zeitvertreib der Politiker, sondern, Sie erinnern sich, für die Wählerinnen und Wähler, für die Bürgerinnen und Bürger. Und die haben ja einen Anspruch darauf, dass gefälligst anständig regiert wird. Es ist so wahnsinnig viel zu tun. Und sich jetzt krumm zu machen und sich zu bücken, um über das Stöckchen rüberspringen zu können, was der Osten dahin hält, finde ich ehrlich gesagt unwürdig. Der Osten ist ein spezielles Gebiet mit einer eigenen politischen Kultur, mit eigenen politischen Problemen. Das Signal aus dem Osten bedeutet in Wahrheit bundespolitisch in Wahrheit nichts, denn sie können aus dem Osten original nichts lernen, außer dass er halt ganz, ganz anders tickt als der Westen. Ich fürchte, das ist leider so.
Sie haben an einem Punkt recht. Die Zahl der
Sie
Wähler.
Sie sagen ganz schön oft, dass ich recht habe. Ist das so ein Trick oder, ja. oder habe ich immer zu recht? Mir fällt
nein,
das
nein, nein.
Vielen Hörerinnen und Hörern fällt das auf. Die schreiben mir, warum sagt Blomer eigentlich immer, dass Sie recht haben? Und ich frage Sie jetzt mal so, was ist denn los mit Ihnen, Mann?
Ich wiege Sie erst in Sicherheit ja, genau. Und dann räume ich Sie ab. So, also Sie haben recht. Die Zahl der
Hilfe.
Die Zahl der AfD-Wähler in Ostdeutschland, meinetwegen jetzt zum Beispiel in Thüringen, das sind halt 350.000 Menschen gewesen. Jetzt ist der Impuls, der Einschlag, der Impact von 350.000 Menschen eigentlich nicht stark genug, eine Neuwahl in einem Land von 84 Millionen Menschen herbeizuführen. Da haben Sie schon recht. So gesehen ist das Bild, warum muss jetzt der große Westen über das Stöckchen des kleinen Ostens springen, passt. Aber die Trends, die Sie dort sehen, sind ja bundesweite Trends an zwei Punkten. Erstens, warum werden die Grünen da so untergemangelt, die es in Ostdeutschland immer ein bisschen schwerer hatten, aber trotzdem. Weil der Trend von ihrem Kernthema Klimaschutz, Umweltschutz weggeht. Weil, weiterer Trend, der auch bundesweit gilt, die Jugend den Grünen als Kernklientel, als auch Rechtfertigung ihres Daseins wegläuft. Das heißt, das, was der Osten da als Signal freilegt, ist etwas, was in Westdeutschland, zumindest was die Grünen angeht, auch gilt. Und bei der FDP ist es ähnlich.
Gut, aber nein, aber die FDP war immer die Partei der Besserverdienenden. Im Osten wird halt praktisch gar nichts verdient. Deshalb gibt es die FDP schon, gab es sie vorher nicht und jetzt gibt es sie eben auch nicht. Das ist sozusagen keine große Neuerung. Und dass sie jetzt völlig ausgelöscht wurden, liegt sicherlich am schlechten Image der Ampelpartei.
So,
die Frage ist, ist das alles katastrophal genug, um jetzt den Berliner Laden hier in die Luft zu sprengen? Da würde ich sagen, nein. Denn wer das jetzt macht, aus den Trümmern erhebt sich ja auch keiner mehr. Oder andersrum. Es kann natürlich auch noch anders sein. Es kann auch sein, das meine ich jetzt auch ohne Witz, es kann sein, dass ich zu naiv bin. Ich würde jetzt ja denken, wer jetzt zurücktritt und diese Regierung sprengt, ist auch persönlich politisch sozusagen erledigt. Es kann natürlich sein, dass das gar nicht stimmt. Das heißt, dass die Grünen denken, gut, wir gehen aus der Regierung raus, oder Lindner denkt, wir gehen aus der Regierung raus, aber in der nächsten Regierung machen wir dann einfach weiter. Aber das wäre doch irrsinnig. Diese Vollversager, Herr Habeck, der ist überhaupt alles sozusagen handwerklich und in Wahrheit doch auch kommunikativ nicht hinbekommen hat, soll der dann in der nächsten Bundesregierung auch dabei sein? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Ich meine, das sind Politversager. Sollen die dann weitermachen, unter anderem bei einer anderen Mannschaft weiter mitspielen oder wie?
Ich würde sagen, sie haben versagt, aber nicht nur. Sie haben auch eine ganze Menge Sachen richtig gemacht. Die Ampel ist auf eine seltsame Art und Weise besser als ihr Ruf, weil das Allerbeste, was sie gemacht hat, ganz am Anfang lag, nämlich auf den Krieg zu reagieren. Ein Land von der Größe wie Deutschland sicher durch eine massive, nie dagewesene Energiekrise zu führen. Schon vergessen, gebe ich zu. Und danach kam auch jede Menge Unsinn. Völlig d'accord. Die Deutschen sind zu 97-100% durch mit dieser Regierung und auch mit diesem Bundeskanzler. Und ich glaube, der wird nicht nochmal antreten können, eigentlich. Da haben Sie recht. Aber natürlich, das andere Personal kann erneut wieder antreten und wird sich dem Wählervotum ja stellen. Und wenn alle glauben wie Sie, Robert Habeck ist ein Vollversager, auch charakterlich ein Vollversager, dann wird er einfach nicht mehr gewählt oder mit einem Bruchteil, sodass er nicht mehr in die Regierung kommt. Da bin ich mir aber nicht so sicher, dass die Leute so urteilen werden. Und der Kern ist doch, kann es eine Regierung geben, die so das, was wichtig ist an der Modernisierung, die die Ampel angestoßen hat beim Klimaschutz, bei anderen Fragen, bewahrt und gleichzeitig sich auf ein paar alte Tugenden besinnt, wie eine Sozialstaatsreform im weitesten Sinne und eine Wachstumsbeschleunigung, Wirtschaftsfreundlichkeit,
aber
im klassischen Sinne CDU. Also gibt es so eine Mehrheit für diesen Zweiklang? Und vor allen Dingen bin ich dafür, dass es eine Regierung mit zwei Parteien wird und nicht eine mit drei.
Mit zwei Parteien? Okay, wie soll das denn funktionieren? Dann geht es ja nur, wenn die SPD auf irgendeine wundersame Weise den Trick schafft, der Herrn Woidke in Brandenburg ja gelungen ist. Weil das finde ich ja echt interessant. Also er hat ja gesagt, wenn ihr mich nicht wählt, gehe ich. Nee, wenn ihr die mehr AfD wählt als mich, mache ich nicht mehr mit. Was ja irgendwie ganz rührend und auch ein bisschen eigenartig ist. Und dann haben die Leute gesagt, nee, warte mal ganz kurz, wir wollen dich aber behalten und haben ihn gewählt. Und nachher hat man ihm dann vorgeworfen, auf diese Weise zwar die SPD vor die AfD gebracht zu haben, aber auf Kosten von Grünen und CDU, was ich ja auch einen perversen Vorwurf finde, jemandem so zu sagen, du hast erfolgreichen Wahlkampf gemacht. Egal.
Nee, von jemandem vorzuwerfen, der von der SPD ist, dass er die CDU kleiner gemacht hat.
Ja, auch, also, aber steht also, in allen Zeitungen. Konzentriert an alle Zeitungen haben gesagt, der Preis war hoch, er war vielleicht zu hoch. Man sagt so, sag mal, spinnt ihr alle? So ist halt Wahlkampf. Das heißt ja Wahlkampf und nicht Wahlstreicheln oder Wahlkuscheln oder so. Also, egal. Das müsste die SPD dann allerdings irgendwie auch schaffen. Und das sehe ich, glaube ich, überhaupt nicht. Nee. Das heißt, es wird eh eine 3 und Sie wissen, die CDU kommt immer als Doppelpack. Also, das heißt, es ist eh eine 4-Parteien-Koalition. Vergessen Sie das. Vergessen Sie den Markus in Bayern nicht. Also, der schon gesagt hat, er macht es nicht mit den Grünen. Daran erinnern Sie sich.
Ja, aber der Markus hat so viel gesagt. Das hatten wir letztes Mal. Der hat so viel gesagt. Der sagt auch noch das Gegenteil. 30 und mehr Prozent für die CDU-CSU und 15% für die SPD oder die Grünen und die Grünen ist doch die perfekte Position, wo Herr Merz sagen können, ich habe 2 mögliche Partner für eine Zweierkonstellation und dann suche ich mir einen aus. Bumm. Und da wird man ja sehen, welchen. Also ich glaube, ihre Untergangsfantasie, und damit kamen wir ja rein, Ex-Oriente Tenebra, aus dem Osten kommt das Dunkel, ist gar nicht so realistisch, ist gar nicht die wahrscheinliche Variante, auch wenn es jetzt so dämlich und alles so düster ausschaut, nach 30% für die AfD in 3 verschiedenen ostdeutschen Bundesländern und eine völlig unkalkulierbares Bündnis für Sarah Wagenknecht, auch so bei 10-15%. Ich denke eher, und je länger ich über diesen Gedanken nachdenke, desto charmanter finde ich ihn, dass wir eher in eine etwas stabilere Lage bundesweit kommen bei der nächsten Wahl. Was noch einmal dafür spricht, eben diese Wahl vorzuziehen.
Bam. Hä? Wieso soll das stabiler werden? Verstehe ich
nicht. Eben, weil es eine Zweierkonstellation wird.
Wenn man sich anguckt, in welchem wirklich desolaten Zustand die SPD ist, die echt froh sein kann, wenn sie praktisch noch 11 oder 12% bekommt, dann müsste sich die CDU auf die Grünen verlassen. Markus in Bayern muss dann auch noch was dazu sagen. Aber mal selbst dann, aber sie glauben doch nicht, dass die Grünen auf 15% noch kommen. Ist doch ausgeschlossen. Nach der Performance, die da hingelegt haben. Meine Habeck, wie gesagt, ist ein Schaustellerversager sozusagen. Frau Baerbock, wirklich die schlimmste Außenministerin, die wir überhaupt jemals hatten. Das grüne Kernproblem, was, ich meine, das Signal aus dem Osten betraf ja nicht nur die Migration, sondern auch den Krieg und in der Ukraine die Waffenlieferung an die Ukraine, letztlich jetzt auch die militärische Unterstützung von Israel in diesem immer weiter eskalierenden Irrsinnskrieg im Nahen Osten. Und die Grünen sind immer vorne mit dabei. Die Grünen mit Herrn Hofreiter sozusagen, dem Büchsenspanner par excellence in den deutschen Medien als Kriegspartei. Auch das hat natürlich die Grünen im Kern und im Markt beschädigt, meiner Meinung nach. Also ich finde, die verdienen auch gar keine 15%. 6 vielleicht.
Sie glauben ja nur, es ist end of woke. Ja. Dass dieser Unterstrom ans Ende gekommen ist. Und das kann auch sein. Aber der Unterstrom Klimaschutz ist noch da. Und das ist der stärkere. Und das ist der, der auch viel länger läuft und viel breiter in Wahrheit läuft.
Glauben Sie das wirklich? Ist es nicht auch echt ein Warnsignal mit der Jugend? Gut, das ist jetzt die Jugend im Osten. Da kann man sagen, wer sich eh kein Auto leisten kann, dem ist auch egal, ob es mit Benzin oder Elektroantrieb läuft. Aber
gibt es eigentlich noch Jugend im Osten?
Ja, also auf den Fotos von der AfD gibt es erstaunlich viele sehr weiße junge Männer mit sehr, sehr kurzen Haaren und schwarzen Jacken und so. Also vielleicht sind das immer die gleichen, die so rumgefahren werden in so Bussen. Aber glauben Sie wirklich, dass der Klimaschutz, ich habe das Gefühl, es war im Wahlheit, es ist ein Modethema gewesen, Entschuldigung, klingt jetzt merkwürdig, und ein Thema der Redaktionen. Und was diese Wahl zeigt und was letztlich auch, finde ich, die politische Stimmung im Land zeigt, ist, dass die Medien sich immer weiter entfernen von, vielleicht nicht von ihren Lesern, das kann schon sein, ja. Die Leser der Zeit sind vielleicht im Gleichklang mit der Redaktion der Zeit, aber die Medien entfernen sich von der Masse der Bevölkerung immer weiter. Denn ich glaube, dass dieses Klimathema in der Masse der Bevölkerung ganz, ganz anders wahrgenommen wird als in der Redaktion von Spiegel Online.
Das sehe ich anders. Und ich bin ja immer einer, der vor dieser Klimahysterie, die ist ja in manchen Teilen der Grünen Partei oder in ihren Vorfeldorganisationen ja zuhauf gegeben hat, der immer davor gewarnt hat und gesagt hat, Moment, das geht am Ende, kann das ganz böse für euch nach hinten losgehen, wenn ihr so überdreht. Oder wie der gute alte deutsche Klempner sagt, je fester man eine Schraube anzieht, wird sie irgendwann fest und danach kommt ab und platzt sie, weil sie einfach überstrapaziert wird. Und das ist, glaube ich, etwas, was passiert ist, symbolisch, signalhaft dann mit dem Heizungsgesetz. Aber trotzdem war das Thema Klimaschutz, wie wir ja gesehen haben, von jung bis alt, von links bis rechts anschlussfähig. Man muss es in Anführungsstrichen halt nur richtig machen. Klingt leichter gesagt, als es ist. Aber das Thema, es geht etwas mit der Erde vor, es geht etwas mit den Meeren vor und das ist irgendwie nicht gut und wir müssen da was gegen machen. Wir müssen es mit einem gewissen Augenmaß machen. Wir werden die Welt nicht alleine retten und es wird auch nicht morgen passieren. All das kann ja ein neuer Kandidat, ein geläuterter Robert Habeck, und wer könnte sich besser als Robert Habeck läutern, in einem neuen Wahlkampfvortrag zu Gehör bringen. Wir haben verstanden, könnten die Grünen sagen, jetzt bin ich schon der Wahlkampfberater der Grünen, wir haben verstanden, wir wissen, dass wir es überzogen haben, aber jetzt wissen wir, wie wir euch mitnehmen können, wie wir das Thema, das uns allen auf den Nägeln brennt, in aller Ruhe verhandeln, organisieren und nach vorne bringen.
Der patriarchale Politikansatz der Grünen ist ihnen zum Verhängnis geworden. Und es ist ja kurios, dass sozusagen die Partei der Wokeness schlechthin in Wahrheit einen patriarchalen Politikansatz immer hatte, der nämlich von oben nach unten geht und die Leute
und weil die Leute dieses patriarchalische Politik haben, von oben nach unten, da ist ein Führer und der sagt, was Sache ist. Scheiße finden, haben sie AfD gewählt? Ist es das, was sie sagen wollten? Oder BSW mit einer einzigen Galionsfigur namens Sarah Wagenknecht? Das ist schon Personenkult.
Die Leute sind vielleicht nicht logisch so konsistent, wie man es gerne hätte, aber dass die Leute,
wie sie es brauchen, das Gefühl, damit die These passt,
das Gefühl haben, dass sie von der einen Partei gegängelt werden, während die andere Partei ihnen sagt, so wie ihr das macht, ist im Prinzip schon richtig. Ich glaube, das ist eine absolute Tatsache. Nun stehen auch Grüne und AfD ja auch nicht unmittelbar gegeneinander und wetteifern nicht um die gleiche Wahlklientel. Ich glaube, der Austausch zwischen den beiden Parteien, übrigens gab es den auch in Brandenburg, aber der ist nicht sehr groß. Hier geht es doch um was anderes. Hier geht es doch darum, dass man vor ein paar Jahren, wenn man die Zeitung aufgeschlagen hat und wenn man irgendwie so hinausgeschnuppert hat, ja, hinausgeschnuppert in die deutschen Lande, das Gefühl hatte, die Grünen sind im Prinzip sozusagen die neue deutsche Volkspartei, sie sind die Diskursbestimmer, sie haben irgendwie so den Paradigmenwechsel geschafft und beherrschen jetzt praktisch die kulturelle Hegemonie, bla 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 und so.
Das ist vorbei.
Und ehrlich, ja, aber das ist natürlich keine Kleinigkeit, das sagen sie jetzt, aber es ist vorbei. Ja gut, das ist aber ein Riesending, dass das vorbei ist.
Aber es ist...
Denn nochmal, Medien interessieren mich ja komischerweise immer mehr als Politik, weil ich das Gefühl habe, wir leben sowieso in so einer Vermittlungsgesellschaft, wo eh keiner weiß, was ist eigentlich Politik. Aber was die Medien sind, das weiß man ziemlich genau. Und für die Redaktionen, ich sag's nochmal, von Süddeutsche, Zeit, Spiegel Online, ist das natürlich in Wahrheit eine maximale Identitätskatastrophe. Denn alles, was sie den Leuten die ganze Zeit gesagt haben, stellt sich jetzt plötzlich raus, das wollen die Leute so in der Form doch eigentlich gar nicht hören. Das heißt, dieses von oben herab, dieses immer belehren, alle schlecht machen, die nicht diesem Weg folgen, immer sagen, folgt der Wissenschaft und so zu tun, als würde Wissenschaft Politik ersetzen. Dieser gesamte kulturell, gesellschaftspolitische, didaktische Großansatz, dieses Großprojekt, was man eigentlich seit, weiß nicht, wie lange dauert das schon, 5 Jahre, noch nicht so lange, irgendwie zerfällt das gerade.
Also Sie haben recht, die grüne Hegemonie, wenn es die jemals gegeben hat, ist jetzt schwer beschädigt bis futsch. Kann schon sein. Ich halte auch das für nicht abschließend so für immer da gegeben, aber nehmen wir mal an, für den Moment ist es so. Also, um es mal auf Deutsch zu sagen, den bläst ganz schön der Wind ins Gesicht. Das wird den Unterschied machen für eine gewisse Zeit zwischen dem, was sie sich mal erhofft hatten, was sie in der Spitze des 2021er Wahlkampfes hatten mit Annalena Baerbock, bevor sie dann in Asche zerflog, das waren über 25%, also Kanzlerfähigkeit beinahe. Das war quasi die Ableitung aus diesem hegemonialen Klimaschutzjahr 2019, dem Fridays for Future Jahr, wenn wir uns erinnern, mit all den großen Demonstrationen, mit den Omas für Klimaschutz und allem drum und dran. Und heute ist es eben die grüne Funktionspartei, vielleicht sogar die grüne Ein-Thema-Partei, Klimaschutz, die vielleicht eben noch für 10, 15, 17% gut ist. Aber gemessen und verglichen mit der FDP ist der Unterstrom Klimaschutz, der jeden Tag ja neue Nachrichten bekommt durch eben Klimaveränderung und seine Folgen, doch viel stärker als der, leider, viel stärker als der Liberalismus, die Betonung der Freiheit des Einzelnen im quasi großen Markt der Möglichkeiten. Und das, finde ich, ist der eigentlichere, wenn man das steigern kann, Vorgang in der Parteienlandschaft, dass die FDP tatsächlich einfach auf einem immer schmaleren Rennsaal fährt und jetzt aufs Trockene kommt.
Das ist aber echt ein spannender Punkt, finde ich, in dem unser Gespräch da jetzt gerade dran ist. Nein, mich interessiert das tatsächlich ausnahmsweise mal sehr, weil Sie stellen ja zwei Sachen gegeneinander, die nicht zur gleichen Kategorie gehören, nämlich ein Thema gegen ein Prinzip. Und ich würde immer sagen, das Thema ist natürlich viel leichter kopierbar und übernehmbar. Umweltschutz gehört schon längst nicht mehr nur zu den Grünen. Die CDU, die SPD, vollkommen egal, jeder kann heute für Umweltschutz und Klimaschutz und ich weiß nicht, was für Schutz stehen, weil das sozusagen ubiquitär ist. Jeder hat das angenommen, jeder Supermarkt irgendwie macht nur noch Werbung mit nachhaltig und regional und bla bla und so, keine Ahnung. Die FDP dagegen, also um es zu sagen, die Grünen, in dem Maße, in dem sie nur auf Umweltschutz und Klimaschutz gesetzt haben, sind eigentlich eine überflüssige Partei. Bei der FDP sehe ich das ganz anders, denn die FDP vertritt eher ein politisches Prinzip, das in allen Themen anwendbar ist und sich Geltung verschaffen will, nämlich das Prinzip von Liberalität, Freiheit. Und das können Sie überall machen. Das können Sie beim Klima machen, in der Wirtschaft, in der Außenpolitik. Das können Sie in der Innenpolitik machen, bei den Bürgerrechten, beim Verhältnis Mann-Frau. Eine liberale politische Grundhaltung sozusagen als a priori Prinzip für die Beantwortung von konkreten politischen Fragen ist natürlich ehrlich gesagt was ganz Kostbares und absolut Tolles und Wichtiges. Deshalb wäre ich, obwohl ich nie in meinem Leben FDP gewählt habe, sehr, sehr traurig und würde es für einen ehrlich gesagt unersetzbaren Verlust halten, wenn die FDP tatsächlich über die Wupper ginge. Wenn die Grünen über die Wupper gehen und andere Leute nehmen ihr Thema auf, ist es auch völlig in Ordnung. Dann stand die Grünen wird niemand vermissen, die FDP schon.
Also das ist kontrafaktisch. Alle Umfragen sagen, dass offenkundig 99,2% in Brandenburg bereit waren, die FDP zu vergessen, weshalb sie nur noch 0,8% der abgegebenen Stimmen bekommen. Das war knapp mehr als die Zahl der ungültigen Stimmen. Also abgegeben, aber ungültig. Und es war ungefähr die Hälfte der Tierschutzpartei. Ja. Also Ihre These in allen Ehren, die klingt auch total gut. Und ich teile Ihre Einschätzung bzw. Ihre Wertschätzung dem liberalen Prinzip gegenüber, mithin dieser Partei gegenüber. Und ich finde sie, ich würde sie auch vermissen. Aber ich nehme zur Kenntnis, dass das für nur noch ganz, ganz wenig Leute gilt, die dann bereit sind, diese Partei auch zu wählen. Mit ihrem sehr unterschiedlich qualifizierten und geeigneten Personal. Ich glaube, die FDP wird aus dem nächsten Deutschen Bundestag hinausfliegen, wenn wir jetzt hier schon Politprognosen machen. Und das war's dann für die. Weil noch einmal zurück nach 4 Jahren Diaspora, das schafft keiner. Und das schafft auch Christian Lindner nicht, der das einmal geschafft hat und dann irgendwie niemals aus den Jamaika-Veranstaltungen hätte aufstehen dürfen. Niemals. Das war sein zentraler Fehler, für den bezahlt er heute, Jahre, Jahre später. Aber er hätte natürlich in eine Mitte-Rechts- plus grüne Regierung viel besser gepasst als in eine Mitte-Links- plus FDP-Regierung. Das ist ein Fehler. Keinerlei Fehler. Und es ist irre, wie sehr sich so ein Fehler über jahrelang schlummern legt. Komm. Also, dann aufsteht und sich bitter rächt.
Ich weiß nicht, das wäre das letzte Kabinett Merkel gewesen und so. Und wer will jetzt mit Friedrich Merz regieren? I don't know. Ich möchte die FDP noch nicht aufgeben.
Nein, das ist irgendwie schön. Das fasst mir auch warm ans Herz, wenn Sie sagen, dass Sie die liberale Partei noch nicht aufgegeben haben. Aber ich erinnere mich an den Beginn unseres Gespräches. Da ging es ja um die Frage, ob der Chef kranke Mitarbeiter besuchen darf. Wahrscheinlich hätten Sie recht, wenn wir unterstellen, dass die FDP-Wähler in Ostdeutschland an den Sonntagen, alle nur krank waren. Und dann müsste Christian Lindner nur mit dem Blumenstrauß bei jedem Einzelnen vorbeigehen und sagen, bist du wirklich krank oder kannst du jetzt nicht mal schnell mit in die Wahlkabine kommen? Und ein Auto zusammenschrauben, würde der Tesla-Chef sagen. Oder halt dein Kreuzchen machen bei der FDP, würde Christian Lindner sagen. Und so viele Wähler sind es ja nicht, um die es geht.
Bis nächste Woche, Blume. Vielen Dank. Tschüss.
Okay, Augstein, Sie fanden das jetzt also nicht so witzig. Ist es das, was Sie mir sagen wollen?
Ich dachte, Sie machen jetzt noch einen Witz, irgendwie, dass Christian Lindner dann irgendwie so bei Butterlindner arbeitet oder so. Darauf hatte ich jetzt gewartet, aber
das wäre aber auch kein Witz gewesen. Okay. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.